mal die Geschwindigkeit im zweiten Medium, dann haben wir diese beiden Gleichungen. Die beiden Gleichungen können wir wieder kombinieren, und zwar können wir sie durcheinander teilen. Sie wissen ja, das ist so eine allgemeine Strategie, muss ich vielleicht immer mal wieder sagen. Wenn man irgendwie mehrere Gleichungen hat und sucht nach irgendeiner bestimmten dieser Größen da drin, dann hat man immer verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Man kann die Gleichungen irgendwie erweitern, man kann auf beiden Seiten was dazu addieren. Man kann die beiden Gleichungen einfach addieren, linke Seite plus linke Seite von der anderen, bei der rechten Seite auch die beiden addieren. Man kann sie multiplizieren, man kann sie teilen, Sie können im Grunde damit machen, was Sie wollen, solange Sie immer genau die gleiche Operation auf beiden Seiten machen. Und in diesem Fall ist eben diese Operation, wir teilen die linke Seite der einen Gleichung durch die linke Seite der anderen Gleichung. Ja, das steht jetzt hier, linke Seite von der oberen Gleichung durch die linke Seite der unteren Gleichung. Und dann müssen wir natürlich auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, genau die gleiche Operation durchführen. Das ist der Witz an einer Gleichung. Ja, eine Gleichung, das Gleichheitszeichen, kann man gar nicht oft genug sagen, heißt ja nicht, jetzt kommt das Ergebnis, sondern eine Gleichheitszeichen, ein Gleichheitszeichen. Es ist wie bei einer Waage, wenn da gleich steht, dann ist links genau das Gleiche wie rechts. Und solange ich dann links und rechts auch genau die gleichen Operationen mache, bleibt die Waage sozusagen im Gleichgewicht. Ja? Wenn ich hier Sinus Alpha 1 durch Sinus Alpha 2 teile, habe ich die gleiche Operation gemacht wie auf der linken Seite und deswegen ist dieses Gleichheitszeichen weiterhin richtig. Dieser Ausdruck hier muss exakt genau der gleiche sein wie dieser Ausdruck hier. So, und jetzt können wir einfach ein bisschen kürzen. Wir kürzen hier die Zeit raus. Das ist sehr praktisch, dass die da rausfällt. Wäre ja auch komisch gewesen, wir hatten die relativ willkürlich gewählt. Wäre jetzt sehr, sehr seltsam, wenn die Zeit am Schluss in der Formel noch drin geblieben wäre. Aber Sie sehen, natürlich kürzt die sich raus. Die Breite, die hatten wir auch willkürlich gewählt. Wir hatten gesagt, einfach so ein Stückchen da an der Grenzfläche, ja, hätte auch ein bisschen breiter oder schmaler sein können, ist wirklich völlig gleichgültig, denn hier kürzt sie sich ja endgültig wieder raus. Und dann bleibt also stehen C1 zu C2 und auf der anderen Seite Sinus Alpha 1 durch Sinus Alpha 2. Das ist jetzt im Prinzip schon unsere Gleichung, die angibt, wie die Winkel auszusehen haben. Es ist nur ein bisschen unhandlich, weil die Geschwindigkeiten des Lichts in den beiden Medien, die kennen wir irgendwie gerade so noch nicht. Ja, also wenn ich Sie jetzt frage, wie schnell ist das Licht im Plexiglas, dann werde ich wahrscheinlich von niemandem eine konkrete Antwort in Meter pro Sekunde bekommen. Das ist ein bisschen unhandlich einfach. Außerdem stammt das Ganze aus einer Zeit, muss man vielleicht historisch auch immer sehen, dieses Brechungsgesetz, das stammt aus einer Zeit, da wusste man noch gar nicht, wie schnell Licht ist. Man hat nur diese Winkel da gesehen und hat dann angefangen, sich da irgendwelche mathematischen Verbindungen zwischen diesen Winkeln herzuleiten. Wir wissen inzwischen natürlich, wie schnell das Licht ist. Für Licht gilt, im Vakuum hat es die Geschwindigkeit 299.792.458 Meter pro Sekunde. Und zwar ganz exakt. Das ist eine ganz komische Sache. Es hat ganz exakt diese Geschwindigkeit, weil wir nämlich diese Geschwindigkeit als eine der definierenden Konstanten im internationalen Einheitensystem SI verwenden. Ja? Das war nicht immer so, aber es ist sagenhaft praktisch, weil die Lichtgeschwindigkeit so eine super große Rolle spielt, auch in der Relativitätstheorie, aber nicht nur dort. Und deswegen hat man sich einfach entschieden, okay, das ist eine Konstante, die definieren wir, dann brauchen wir uns da schon nicht mit irgendwelchen Unsicherheiten rumschlagen. Sie wissen, dass man das Gleiche mit anderen Konstanten später auch noch gemacht hat. Also da kamen dann noch so Sachen dazu, wie die Elementarladung oder so. Über die unterhalten wir uns ja später noch in diesem Semester. Aber die Lichtgeschwindigkeit, das war tatsächlich die erste, die man da als Konstante reingebracht hat. Deswegen können wir sagen, das ist die Lichtgeschwindigkeit. Ist natürlich ein bisschen gemogelt, denn wir haben quasi unser ganzes Einheitensystem da drum rumgestrickt. Ja? Ist aber gerechtfertigt in dem Sinne, dass wir sagen, naja, alles, was wir bisher herausgefunden haben, ist, dass die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum wirklich konstant ist, dass es da nichts gibt, was an der irgendwas ändert. Und dann ist es durchaus sehr sinnvoll, dass man das dann auch als Konstante definiert und nicht irgendeinen anderen Schmarrn, den man irgendwo gefunden hat. Ja, könnte man ja auch machen. Man könnte ja auch sagen, okay, die Geschwindigkeit einer Schnecke, wenn sie drei Salatblätter gefressen hat, ist eine Konstante und mit der machen wir jetzt unser Einheitensystem. Wäre wahrscheinlich weniger gut geeignet. So. Und dieses Verhältnis von den Geschwindigkeiten C0 wäre also die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum zu C1, die Geschwindigkeit des Lichts in diesem Medium, die nennen wir jetzt einfach den Brechungsindex. Und wie gesagt, dieser Begriff ist älter als die Erkenntnis, wie schnell das Licht ist und ist nach wie vor die gebräuchlichste Angabe. Also Brechungsindex ist nichts anderes als ein Geschwindigkeitsverhältnis, Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum, da ist es schneller, geteilt durch die Geschwindigkeit des Lichts in dem Medium, da ist es langsamer. Es kommt halt nicht so schnell durch das Plexiglas durch. Es wechselwirkt tatsächlich, das ist irgendwie keine Eselsbrücke, sondern es wechselwirkt tatsächlich mit dem Material und dadurch wird die Welle gebremst. Ja, und je höher der Brechungsindex ist, desto langsamer wird es. Ich hatte es letztes Mal schon gesagt, in Diamant beispielsweise ist es besonders langsam. Viele von Ihnen haben Brillen auf, manche von Ihnen vielleicht auch mit sogenannten hochbrechenden Gläsern. Da ist das Licht auch langsamer als in normalem Plastik oder normalem Glas. Hat dann einen Brechungsindex von, was hatte ich neulich, ich glaube 1,597 oder so, hatte ich gesehen, ist der Brechungsindex gewesen von so einem Brillenglas, wo ich zufällig mal die technischen Daten gesehen habe. Und wenn wir das als Brechungsindex uns so definieren, dann können wir unsere Gleichung natürlich umschreiben. Wir können das hier auflösen nach der Geschwindigkeit C1. Na, wir multiplizieren hier mit C1 und teilen durch N1. Dann steht da also C0 durch N1 ist C1. Und das C1, das wollten wir ja hier haben. Da setzen wir das also ein und bekommen als neuen Ausdruck diesen Doppelbruch C0 durch N1 geteilt durch C0 durch N2. Und auf der rechten Seite hat sich natürlich gar nichts geändert, denn wir haben ja hier nur was ersetzt. Wir haben nicht irgendwie die Gleichung verändert, sondern wir haben es nur anders geschrieben, dieses C1, was da vorher stand, und dieses C2. Und das ist jetzt tatsächlich die Form, in der das Brechungsgesetz normalerweise angegeben wird. Das Verhältnis der Brechungsindizes vom Medium 2 geteilt durch Medium 1 ist gleich dem Verhältnis der Winkel im ersten Medium geteilt durch Sinus des Winkels im zweiten Medium. Das kennen Sie wahrscheinlich. Vielleicht haben Sie es auch schon sich erklärt gehabt, warum das so ist. Vielleicht auch nicht. Ich finde es ganz gut, wenn man das nicht nur als Gesetz einfach hinnimmt, sondern wirklich sich in Erinnerung behält, dass da die Geschwindigkeiten in den verschiedenen Medien dahinter stecken. Man kann das natürlich auch in einer anderen Form schreiben. Sie können hier mal N1 machen auf beiden Seiten. Das ist wieder so eine Äquivalenzumformung. Wenn Sie auf beiden Seiten die Gleichung mit N1 multiplizieren, bleibt die Gleichung gültig. Dann steht hier halt nur noch N2 und hier steht N1 mal dieses Sinus Alpha 1 durch Sinus Alpha 2. Und dann multiplizieren Sie es noch auf beiden Seiten mit Sinus Alpha 2. Auch dabei verändert sich ja das nicht. Das ist ja wieder auf beiden Seiten die gleiche Operation. Und dann steht insgesamt da, also hier würde das rüberkommen und da würde das rüberkommen, dann steht da N1 mal Sinus Alpha 1 ist N2 mal Sinus Alpha 2. Ist auch eine übliche Form, das Brechungsgesetz anzugeben. Sind einfach Formulierungsvarianten. Keine ist besser als die andere, egal welche Sie sich merken wollen. Sie können die ja ganz schnell wieder ineinander umformen. Für unseren Versuch galt jetzt, unser Brechungszahlverhältnis N2 zu N1 ist also der Sinus des Einfallswinkels, Sinus 20 Grad, geteilt durch den Sinus des Brechungswinkels oder Ausfallswinkels. Wenn Sie das... Alles gut? Okay. Wenn Sie das einsetzen, zahlenmäßig, dann kommt da ungefähr 0,342 raus. Können Sie mit dem Taschenrechner schnell nachrechnen. Ich habe halt hier einfach nur drei Ziffern hingeschrieben. Natürlich geht der Sinus weiter. Geteilt durch 0,225 sind ungefähr 1,52. Ja? Das ist ein Brechungsindex von Plexiglas, wie er nicht unüblich ist. Näherungsweise in Luft ist der Brechungsindex 1. Es hat irgendwie ein paar Nuller hinterm Komma und dann kommt noch ein bisschen was. Luft ist ja nicht Vakuum, aber Luft ist schon sehr, sehr nah an Vakuum. Da sind die Atome und Moleküle halt doch relativ weit verstreut in so einem Gas und entsprechend ist der Brechungsindex fast der gleiche. Die Lichtgeschwindigkeit in Luft ist fast die gleiche wie im Vakuum. Wenn wir das voraussetzen, dann können wir sagen, N Plexiglas zu N Luft ist eben 1,52 zu 1 und können das auflösen nach N Plexiglas und sehen dann, das ist dann also 1,52. Ich habe noch ein paar Beispiele, Beispielwerte für Brechungsindizes Ihnen aufgeschrieben. Wie ich gerade schon gesagt hatte, bei Luft, da kommen erstmal viele Nuller hinter dem Komma. Es hängt natürlich auch davon ab, wie viel Luft Sie in ein bestimmtes Volumen reinquetschen. Also wenn Sie den Druck beispielsweise erhöhen, dann sind da natürlich mehr Teilchen, die mit der Lichtwelle wechselwirken. Dadurch ist auch der Brechungsindex höher. Das ist tatsächlich sogar proportional zueinander. Das heißt, wenn Sie hier jetzt den Druck im Raum erhöhen würden, dann würden Sie irgendwann einen Brechungsindex kriegen, der einfach immer größer wird. Wir müssten allerdings schon sehr, sehr hohen Druck haben, um da einen nennenswerten Effekt zu beobachten. Tatsächlich kann man die Brechung von Luft aber durchaus beobachten. Und zwar können Sie das im Prinzip jeden Tag machen, wenn die Sonne untergeht. Wenn Sie, also sagen wir mal, nur dann, wenn Sie die Sonne kurz vor Sonnenuntergang überhaupt noch sehen können. Ja, Sie sollen vorher ja auf gar keinen Fall in die Sonne reingucken, aber so ganz kurz vor Sonnenuntergang, das wissen Sie, wenn Sie im Sommer am Meer sind, dann sieht das total toll aus, irgendwie Sonne kurz vor dem Horizont, ist nicht mehr so besonders hell, da kann man dann schon auch mal hingucken, aber wirklich erst in dem Zustand, also wirklich erst kurz bevor sie untergeht, damit Ihre Augen keinen Schaden nehmen. Und da ist Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen, dass die Sonne dann irgendwie nicht mehr rund ist. Ja? Wahrscheinlich abgedutzt über den Tag. Nein, natürlich ist es so, dass das Licht, wenn es durch die Atmosphäre geht, auch in dieser Luft gebrochen wird. Es kommt ja aus dem Weltraum, aus dem Vakuum und kommt dann in die Luft rein und dabei wird es tatsächlich abgelenkt. Und weil der Weg des Lichts, was von der oberen Kante der Sonne kommt und der Weg des Lichts, das von der unteren Kante der Sonne kommt, nicht genau den gleichen Winkel mit der Erdoberfläche, mit der Atmosphäre machen, deswegen ist die Ablenkung da etwas unterschiedlich. Und das führt letztlich dazu, dass die Ablenkung des Lichts, das von der unteren Kante kommt, ein bisschen stärker ist. Es wird mehr so abgelenkt und dadurch sieht es für Sie so aus, als ob die untere Kante weiter oben ist, als sie eigentlich ist. Dann sehen Sie die Sonne immer so ein bisschen verdrückt. Ne? Also vielleicht mal darauf achten, wenn ein schöner Sonnenuntergang ist, die Sonne ist immer so ein bisschen platt gedrückt, wenn sie untergeht. Das ist tatsächlich der Effekt des Brechungsindex der Luft und da sehen Sie, dass also manchmal es einfach nötig ist, dass man auch mehrere Dezimalziffern nach dem Komma noch mitnimmt. Ne? Denn ich meine, das ist zwar ein kleiner Effekt, aber bei der Sonne können Sie es mit bloßem Auge sehen, dass die da verformt aussieht, ist also offensichtlich nicht irrelevant. Brechungsindizes von anderen Stoffen, Wasser hat 1,333, ich habe einfach mal ein paar aufgelistet hier bei Plexiglas, findet man in der Literatur so als typischen Wert 1,49. Wir hatten jetzt hier 1,52 bestimmt. Ich würde sagen, im Rahmen unserer Messgenauigkeiten, die wir da hatten mit den 20 Grad und 7 Grad, ja, die wir ja doch eher so ein bisschen schätzeisenmäßig abgelesen haben, sind wir da gar nicht so schlecht gewesen, bei ungefähr 1,5. Diamant hat wirklich einen sehr hohen Brechungsindex. Gläser hier, die haben in der Optik eine große Bedeutung. Kronglas und Flintglas, das sind Gläser mit unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen, die werden tatsächlich bei optischen Instrumenten gerne verwendet und haben eben unterschiedliche Eigenschaften. Einer der Unterschiede ist gleich schon der Brechungsindex. Flintglas hat einen etwas höheren Brechungsindex. Okay. Jetzt ist die Frau Tiliani gerade weggegangen. Ich würde tatsächlich als nächstes ein Experiment Ihnen gerne zeigen. Ja, genau. Wunderbar. Also, wir sehen da gerade nochmal an einem anderen Experiment das, was wir gerade schon gesehen haben, nämlich die Brechung des Lichts. In diesem Fall jetzt übrigens nicht von dem dünneren Medium, also kleinerer Brechungsindex, dann nennt man auch das optisch dünnere Medium, ins dichtere, sondern jetzt genau umgekehrt. Also die Lampe befindet sich da unten im Wasser und die Strahlen gehen jetzt hier aus dem Wasser raus und werden dann gebrochen. Dabei wird offensichtlich der Winkel größer. Ja, das sehen Sie, dass das da in die Richtung weggeknickt wird, dass es weiter weggeht vom Lot. Und dann können wir eben beobachten, dass bei den Strahlen, die so weiter seitlich sind, was anderes passiert. Und zwar ab, jetzt muss ich gucken, dass ich das hier richtig zeige, ab diesem hier. Ne? Also ab hier, da funktioniert noch alles, da wird gebrochen. Und hier, da sehen wir überhaupt keinen gebrochenen Strahl mehr. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Fehler im Aufbau oder wir sehen das nicht richtig oder so, sondern da ist kein gebrochener Strahl mehr. Und auch bei dem noch weiter rechts ist kein gebrochener Strahl. Was man aber sieht, ist ein reflektierter Strahl. Sie sehen auch die anderen reflektierten Strahlen ja. Ne? Links, da ist immer überall schön Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Ich glaube, das kann man sogar, ohne dass man jetzt eine Winkelskala dran hat, hier überall sehen, dass da wirklich die Strahlen unter dem gleichen Winkel wieder zurückgehen ins Wasser. Und das gilt hier auch noch. Also ist alles in Ordnung, das mit der Reflexion, das funktioniert auch noch. Aber warum haben wir da jetzt keine Brechung mehr? Ja genau, mach mal. Das ist nicht, dass da bestimmte Strahlen irgendwie kaputt sind, sondern wenn der Winkel sich ändert, da sehen Sie, jetzt ist schon wieder einer verschwunden. Wann verschwindet der immer? Versuchen Sie mal zu beobachten, was das für ein Zustand ist, wenn diese Brechung verschwindet. Was ist da mit dem gebrochenen Strahlen im Moment? Ja, hier ist eine. Ab 45 Grad Einfallswinkel ungefähr. Mhm. Gut. Ungefähr ist auf jeden Fall richtig. Wenn wir es auf den gebrochenen Strahl, also oberhalb der Grenzfläche beziehen.
Wenn der Ausfallswinkel des Strahls genau in der Wasseroberfläche.
Jawohl, ich wiederhole es nochmal, damit man es auch auf der Aufzeichnung hat. Wenn der Ausfallswinkel genau auf der Wasseroberfläche liegt, also wenn der genau 90 Grad erreicht, das kommt mit dem zusammen, was Sie gesagt haben, so ungefähr 45 Grad bei diesem Material, führt dazu, dass der Ausfallswinkel gerade 90 Grad ist. Das heißt, wir haben einfach dann mathematisch keine Möglichkeit mehr, den Winkel größer zu machen. Denn mehr als 90 Grad in der Luft oben bedeutet ja, er geht wieder ins Wasser zurück. Ja? Also das geht einfach nicht mehr. Wir können keinen größeren Brechungswinkel mehr haben. Und in dem Moment hört es dann tatsächlich auf mit der Brechung und wir haben nur noch Reflexion. Da wird dann 100% des Lichtes wieder zurückreflektiert und deswegen nennt man diesen Vorgang auch Totalreflexion. Und da haben wir jetzt noch ein anderes Experiment. Totalreflexion ist nämlich ein Phänomen, das tatsächlich sehr wichtig ist, auch in der Technik. Wir haben hier jetzt nicht irgendwie Wasser, sondern wir haben aus Plastikmaterial ein Schriftzug, nennen wir es einen Schriftzug, der aus so einem Plastikdraht gewickelt wurde. Und in dieses Plastikmaterial wird mit einem Laser auf der einen Seite reingeleuchtet und dann geht dieser Lichtstrahl in dem Plastik den ganzen Weg durch bis, ich muss jetzt gucken, hier hinten ist das hier, das ist tatsächlich das Ende. Ja, also da, ich weiß nicht, sieht man das da? Da kommt tatsächlich noch Licht an. Ja, das ist also, da kommt auch Licht wieder raus. Ich weiß nicht, ob man das so, sieht man das, dass dann noch Licht rauskommt? Also das Licht, das wird tatsächlich durch dieses Plastik dahin geleitet. Und dass es dorthin geleitet wird, liegt daran, dass es so flach immer auf die Grenze zwischen dem Plastik und der Luft kommt, dass der Ausfallswinkel fast überall größer als 90 Grad sein müsste und das geht nicht. Also bleibt es drin, wird überall total reflektiert. Fast. Sie sehen ja, dass Sie von diesem Schriftzug was erkennen können. Woran liegt denn das? Sehen Sie, wo Sie am meisten von diesem Licht, wo am meisten Licht rauskommt bei diesem Plastik? Ist ja nicht überall gleich hell, ne? Wenn Sie beispielsweise hier sich das mal angucken, da entlang gehen, dann ist es hier doch irgendwie heller als da. Und hier unten ist es auch wieder hell. Und da ist es wieder hell, da wo das Plastik nach hinten durchgebogen ist, durch die Platte durch. Was ist da systematisch zu beobachten? Wo ist es heller, wo ist es dunkler? Ja?
Bei starken Krümmungen des Plastikartes sozusagen oder des Plastiksprangs ist das Licht heller.
Genau, richtig. Wo starke Krümmungen sind, da ist es heller, da kommt mehr Licht raus. Und das können wir auch verstehen. Denn da, wo es stark gekrümmt ist, da sind dann die Winkel, unter denen das Licht da drin verläuft, eben doch so, dass der Winkel nicht mehr groß genug ist für die Totalreflexion. Da trifft es dann doch noch schräg genug auf die Grenze, sodass ein bisschen was rauskommt. Das ist dann der Effekt, den wir hier gesehen hatten an diesem anderen Experiment, wo es noch kurz vor der Totalreflexion ist. da war es ja auch, ich weiß nicht, das hatte ich nicht erwähnt, aber die Reflexion wird immer stärker und die Brechung immer schwächer. Hatten Sie das alle gesehen? Oder soll man das nochmal kurz zeigen? Das ist eigentlich kein Problem, wir können schnell noch zeigen. Wenn ich den Schalter finde. Ja. Sehen Sie das, dass da, wenn wir da nochmal dran drehen, wo kann ich drehen, Jillian?
Hier oben.
Ah, ja. Warte, mach ich einfach mal, genau. Sehen Sie, dass da kurz bevor die Totalreflexion eintritt, dass der gebrochene Strahl dann immer schwächer wird? Also kurz bevor er ganz verschwindet, sieht man schon, dass er nicht mehr so hell ist. Ja, da jetzt zum Beispiel.
Das ist bei der Kamera natürlich.
Ist
mit
die Kamera intensiv
eingestellt. Also da belichtet die über, dann siehst du nur noch
dann
hell.
Ist alles nur noch weiß. Ne?
Ja, ich finde, beim Reflektierten sieht man
es. Beim Reflektierten sieht man, dass das immer mehr wird da hinten dann. Aber gut, es ist...
Ja, ich finde es aber auch ein Kameraeffekt. Und dann, also im Reflektierten finde ich...
Aber da sieht man es jetzt schon, dass es irgendwie schwächer wird. Ja. Okay, also ist vielleicht nicht ganz so gut zu sehen. Aber tatsächlich ist es so, dass nicht nur der Winkel sich ändert, sondern auch der Anteil des gebrochenen und des reflektierten Lichts ändern sich. Je flacher man da drauf leuchtet auf die Grenzfläche, desto weniger geht durch, also desto weniger Intensität wird gebrochen und desto mehr Intensität wird reflektiert. Und in dem Moment, wenn man den Winkel erreicht für die Totalreflexion, dann sind es eben 100%, die reflektiert werden. Und deswegen ist ganz richtig, bei diesem Schriftzug, da wo es stärker gekrümmt ist, da kommt dann mehr Licht raus. Das ist der Effekt, der für Lichtleiter überall verwendet wird. Und Lichtleiter, Glasfaserkabel, sind ja die Grundlage unserer modernen Breitbandkommunikation. Ne? Also selbst innerhalb der Gebäude hier wird der größte Teil der Hochgeschwindigkeitsdatensysteme mit Lichtleitern bewerkstelligt. Und über größere Entfernungen sowieso. Das ist eine total faszinierende Sache in meinen Augen. Vielen Dank, Jillian. Das ist eine total faszinierende Sache. Das bedeutet nämlich, dass diese Lichtleiter unglaublich transparent sein müssen. Ich weiß nicht, ob Sie sich das schon mal bewusst gemacht haben, aber wenn Sie zu Hause einen Glasfaseranschluss haben, keine Ahnung, von welchem Anbieter, da gibt ja einige, die jetzt Glasfaseranschlüsse machen, Vodafone, Kabel BW, hier in der Gegend, und dann Datenraten haben von 1000 Megabit pro Sekunde oder so, dann ist ja wirklich so, bis kurz vor Ihrem Haus ist Glasfaser, ins Haus rein, wahrscheinlich bei den meisten noch nicht. Also ich kenne jetzt niemanden, der ernsthaften Glasfaseranschluss ins Haus rein hat. Die letzten paar Meter werden immer noch durch Kupfer gemacht. Es nennt sich trotzdem dann ein Glasfaseranschluss, weil halt bis zur nächsten Vermittlungsstelle, die einfach ein paar Meter von Ihrem Haus weg ist in der Regel, alles mit Glasfasern übertragen wird. Und damit können Sie große Strecken überwinden, ohne dass Sie da das Signal verlieren. Also große Strecken heißt wirklich, Sie können 150 Kilometer Glasfaser haben. Auf der einen Seite füttern Sie das Signal rein, auf der anderen haben Sie einen Empfänger und kriegen das tatsächlich wieder dekodiert. Und wenn Sie mal andere transparente Medien sich angucken, also was weiß ich, bei einer Bank so eine Panzerglasscheibe oder so, ja, so eine Sicherheitsglasscheibe, da sehen Sie schon bei ein paar Zentimetern Dicke, dass das offensichtlich nicht mehr perfekt transparent ist. Da sieht man dann schon, dass da teilweise das Licht absorbiert wird in dem Material. Ja? Und das sind dann irgendwie, weiß nicht, 3-4 Zentimeter. Bei diesen Glasfasern, da leuchten Sie 150 Kilometer durch das Glas durch und das kommt noch an. Also finde ich schon echt krass und es war auch keine einfache Sache, das technisch so hinzukriegen, dass man so hochtransparente Materialien herstellen konnte, bei denen man eben nach vielen Kilometern überhaupt noch nennenswert Licht durchbekommt, sodass man das technisch ausnutzen kann. Also wenn Sie das nächste Mal wieder sich über einen Breitbandanschluss freuen, freuen Sie sich auch über diese technische Errungenschaft, so unglaublich transparentes Glas erzeugt zu haben. Auch das dann in Fasern auszuziehen, ist ja auch alles andere als trivial. Ja? Und dann haben wir natürlich das Problem, Sie haben es bei diesem Unischriftzug gesehen, es darf natürlich nicht so sehr gekrümmt werden, dass das Licht irgendwie da rausgeht. Also Sie müssen irgendwie dafür sorgen, dass einerseits diese Glasfaserkabel nicht irgendwo in scharfen Biegeradien verlegt werden, sondern schön gemächlich um die Kurve gehen. Ja, das geht nicht anders, sonst kommt das Licht nicht an. Und Sie müssen dafür sorgen, dass drumherum um diese Glasfaser ein Material ist, was auch vom Brechungsindex her jetzt so anders ist, dass das Licht noch total reflektiert wird. Hilft ja auch nichts, wenn Sie das einfach in den Boden reinlegen und der Brechungsindex des Mediums neben der Glasfaser ist fast genauso wie von der Glasfaser. Ja, Glas ist ja Siliziumdioxid. Wenn Sie das jetzt in ein Sandbett reinlegen, Sand ist auch Siliziumdioxid, dann sagt sich das Licht, okay, ja, ist alles das Gleiche, gehe ich raus. Ja? Wollen Sie nicht. Sie wollen, dass da ein Medium drumherum ist, was so ähnlich wie hier die Luft einen sehr, sehr viel kleineren Brechungsindex hat, damit die Totalreflexion stattfindet. Das ist alles andere als trivial, so eine Glasfaser herzustellen. Und deswegen ist es schon erstaunlich, dass das irgendwie so ein Standardding geworden ist inzwischen. Gut, schauen wir uns an, wie die Winkel aussehen. Wir haben das Brechungsgesetz, N1 mal Sinus Alpha 1 ist N2 mal Sinus Alpha 2. Ich habe es jetzt mal in dieser Formulierungsvariante aufgeschrieben. Und wenn jetzt der Brechungsindex N2 größer ist als N1, dann breitet sich das Licht im Medium 2 aus. Also wenn der Brechungsindex des Mediums, wo es reingeht, größer ist. An der Grenzfläche tritt aber ein Problem auf, wenn der Winkel zu groß wird. Das hatten wir gerade schon besprochen. Und wenn dieser Winkel hier größer wird, ich glaube, ich habe hier ein Ungleichheitszeichen verdreht, oder? Also wenn N2 größer ist als N1, dann stimmt das nicht mit dem hier überein, es sei denn, ich habe hier die, also betrachten Sie es so, N2 ist das hier unten, ja? Ja doch, so habe ich es hier auch geschrieben, das ist Alpha 2 und hier oben ist dann Alpha 1, also das ist Medium 2, ich schreibe es einfach mal rein, N2 und hier ist N1. So, und wenn der Winkel so groß wird, dass wir hier den streifenden Ausfall haben, diese 90 Grad, und kommen zu noch größeren Winkeln, hier, dann haben wir Totalreflexion. Ich habe jetzt Ihnen den Versuch an dem Prisma nicht gezeigt, können wir aber vielleicht noch machen. Habe ich das Prisma da? Schaue ich mal, ob ich das selber hinkriege. Ich habe vergessen, wie man das hier umschaltet. Das passiert, wenn man irgendwie 2 Jahre Pandemie hat. Weil das ist natürlich nett, das hier jetzt als Bild zu haben, aber noch netter ist es, wenn wir es live sehen. Wahrscheinlich ist die einfach aus. Ich bin zu doof, die Kamera in Betrieb zu nehmen, Jillian. Was muss ich umschalten? Ah, okay, gut. Also es war nur die Kamera, die ausgeschaltet war, die sich selber ausgeschaltet hat. Vielen Dank. Nein, nein. Ich habe es einfach nur schnell reingehalten, aber ja, du kannst es schön machen für die... Für die wir wollten... Eigentlich müsste es schön sein. Okay. Frau Kilian ist Perfektionistin. Das hat ihr nicht gefallen. Aha. Besser. Gut. Perfekt. Also, das heißt, Sie sehen jetzt, die Lichtstrahlen gehen da rein. In das Prisma. Hier treffen Sie senkrecht auf die Grenzfläche. Da gehen Sie also geradeaus durch. Hier hinten treffen Sie jetzt unter einem Winkel, der größer ist als dieser Grenzwinkel der Totalreflexion auf die Oberfläche, werden total reflektiert. Dann gehen Sie darunter. Hier treffen Sie unter dem gleichen Winkel wieder drauf, werden wieder total reflektiert und gehen hier wieder senkrecht durch. Das heißt, die werden einfach insgesamt zurück umgelenkt. Und das passiert denen, die hier unten kommen, genauso, bloß in umgekehrter Richtung. Also man kann mit einem solchen Prisma tatsächlich die Lichtstrahlen zu, ja, also nicht ganz 100%, es gibt ein Problem, die Reflexion hier hinten sind 100%, aber hier vorne geht tatsächlich nicht alles durch. Ja, das ist ganz wenig, was da reflektiert wird, aber ein bisschen was wird auch bei senkrechtem Einfall reflektiert. Deswegen kann man nicht 100% von dem Licht auf die Art umlenken, aber doch einen sehr, sehr großen Prozentsatz. Und das macht man tatsächlich im Laserlabor beispielsweise sehr gerne, weil das benimmt sich so ähnlich wie ein Spiegel. Ja, Sie können damit Lichtstrahlen umlenken. Sie können, ich muss gerade überlegen, wie macht man das, wenn man es so umlenken will, dann genau, so geht auch. Ne? Sieht man das so? Kann man das so festklemmen? Oder halt, jetzt mal schnell. So können Sie also auch, wenn man den Winkel groß genug macht, genau so, Da sehen Sie, da kann man es also auch um 90 Grad umlenken. Und Sie können also auf die Art Lichtstrahlen quer durchs Laserlabor auf dem Tisch oder auch zur Decke hoch und woanders hin wieder leiten, ohne große Verluste. Und der Vorteil von einem solchen Prisma gegenüber einem Spiegel ist, dass es mehr aushält. Laserstrahlen können ja sehr, sehr intensiv sein. Das wissen Sie, die werden auch zur Materialbearbeitung verwendet und so. Und wenn ein Laserstrahl auf den Spiegel trifft, dann wird da immer ein kleiner Anteil des Lichts auch absorbiert und macht den Spiegel warm. Und wenn der Laserstrahl sehr, sehr intensiv ist, dann wird der Spiegel nicht nur ein bisschen warm, sondern der verdampft einfach. Das ist tatsächlich ein Problem bei sehr intensiven Laserstrahlen. Danke, Entschuldigung, das ist okay. Ich hatte den einfach vergessen, den Totalreflexionsteil, deswegen habe ich das jetzt noch nachholen wollen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, so ein Spiegel, insbesondere wenn auf dem Spiegel sich vielleicht ein kleines Staubkörnchen irgendwo befinden sollte, dann absorbiert das relativ gut die Laserstrahlung, wird sehr, sehr heiß und macht den Spiegel an der Stelle kaputt. Ja, und da Staub halt bedauerlicherweise selbst in einem Laserlabor allgegenwärtig ist, zumindest ein paar Körnchen, ist das ein großes Risiko, dass die Spiegel sehr schnell kaputt gehen. Bei so einem Prisma ist das irgendwie kein Thema. Da ist keine Metallbeschichtung, die irgendwie verdampfen könnte, sondern das Ding ist ja aus einem Guss. Ja, das ist ein großes Glasteil und selbst wenn da ein Staubkörnchen drauf ist, dann wird an der Stelle nicht so viel Leistung deponiert, dass das Glas jetzt irgendwie gleich verdampfen würde. Und deswegen sind solche Umlenkmöglichkeiten mit Hilfe von Totalreflexion, von total reflektierenden Prismen im Laserlabor tatsächlich der Standard. Spiegel verwendet man eher bei niedrigeren Intensitäten. Aber bei hohen Intensitäten geht es immer in Richtung auf total reflektierende Prismen. Gut, Lichtleiter haben wir schon gezeigt. Das hier vielleicht noch als Beispiel, wo Sie das, ja vielleicht nicht unbedingt im Alltag, aber die eine oder der andere von Ihnen taucht vielleicht, beobachten können. Dann gibt es da auch so einen Bereich, wo man rausgucken kann aus dem Wasser und weiter außen kann man einfach nicht mehr rausgucken aus dem Wasser. Da ist also so ein Kegel, wenn man unter Wasser ist, ein sichtbarer Winkelbereich und alles, was außerhalb ist, da ist man nicht mehr in der Lage, oberhalb der Wasseroberfläche irgendwas zu erkennen. Tatsächlich wird alles Licht, was von der Seite hier kommt, in diesen Winkelbereich reingebrochen. Ja? Also Sie sehen die Sachen, die da oberhalb sind, schon alle. Sie sehen sie bloß irgendwie zusammengeschoben auf diesen schmaleren Winkelbereich. Wenn Sie tatsächlich im Schwimmbad sind, probieren Sie es mal aus. Man muss ja nicht gleich irgendwie tief runtertauchen. Es reicht ja, wenn man irgendwie einfach einen Meter unter die Wasseroberfläche geht. Wir kommen noch drauf, warum. Aber vielleicht kann man es auch an der Stelle schon sagen. Wenn Sie das machen wollen, ist es natürlich sehr sinnvoll, eine Taucherbrille aufzusetzen. Nicht, weil Ihre Augen kein Wasser aushalten. Aber vielleicht können Sie selber schon auf die Idee kommen, warum eine Taucherbrille zum Gucken unter Wasser irgendwie sehr, sehr wichtig ist. Wie ist denn das? Was ändern Sie denn wirklich für Ihr Auge, wenn Sie eine Taucherbrille aufsetzen? Ja? Genau, zwischen dem Auge und dem Wasser ist dann nochmal Luft. Das heißt, für Ihr Auge ist alles so, als ob es außerhalb vom Wasser wäre. Der Übergang von Luft zu Ihrem Augapfel ist genau der gleiche und damit sind auch alle Brechungsvorgänge und so genau die gleichen. Und durch die Taucherbrille, das ist ja typischerweise ein ebenes Glas, da geht das Licht durch, wird ein kleines bisschen zur Seite versetzt, aber ändert sich sonst nicht, die Richtung bleibt die gleiche und damit können Sie einfach genauso gut gucken wie oberhalb vom Wasser. Während wenn das Wasser direkt an Ihr Auge rankommt, dann haben Sie halt fast keinen Unterschied mehr. Also wir bestehen ja im Wesentlichen aus Wasser und der Brechungsindex Ihres Augapfels, der ist jetzt nicht so viel größer als der Brechungsindex von Wasser und deswegen funktioniert einfach die Lichtbrechung beim Eintritt in Ihr Auge dann nicht mehr. Das ist der Haupteffekt einer Taucherbrille. Nicht, dass Sie das Wasser irgendwie nicht an Ihr Auge ranbringen wollen, Ihr Auge geht nicht kaputt von dem Wasser, aber Sie sehen halt einfach viel besser, wenn Sie die Taucherbrille aufsetzen. Gut. Wo diese Totalreflexion auch verwendet wird oder schon länger verwendet wurde, sind diese Endoskope in der Medizin. Das sind dann also Glasfaserbündel, viele kleine Glasfasern und jedes überträgt quasi einen Lichtpunkt. oder eben für die Datenübertragung, das hatte ich ja schon gesagt. Kommen wir zu dem Gebiet, was passiert, wenn wir mit verschiedenen Wellenlängen uns die Brechung anschauen. Tatsächlich ist die Brechung abhängig von der Wellenlänge und das ist auch gar nicht so verwunderlich. Denn wenn Brechung darauf beruht, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts unterschiedlich ist, in einem Medium und im anderen Medium, und diese unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit daher kommt, dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen dieser elektromagnetischen Welle, wie das Licht ja ist, und dem Material, dann wäre es ja jetzt ziemlich verwunderlich, wenn es nicht von der Frequenz und der Wellenlänge des Lichts abhängen würde. Denn Wechselwirkung bedeutet ja, stellen Sie sich vor, da kommt eine elektromagnetische Welle, die schüttelt sozusagen an den Elektronen, die in dem Material drin sind. In dem Material, was weiß ich, Siliziumdioxid, das sind Siliziumatome, Sauerstoffatome, die haben ganz viele Elektronen. Elektronen sind geladene Teilchen, wenn da eine elektromagnetische Welle kommt, dann sind damit elektrische Felder verbunden, die schütteln einfach an den Elektronen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass es einen Unterschied macht, an welchem Atom die schütteln. Ob die an einem Silizium schütteln oder an einem Sauerstoff schütteln. Auch die haben natürlich wieder viele Elektronen, also nicht jedes Elektron wird gleich darauf reagieren, aber im Endeffekt kriegen Sie sowas wie so eine Mischung, also so eine Sammelreaktion der Elektronen eines Materials auf die ankommende elektromagnetische Welle. Und diese Elektronen werden natürlich auch nicht auf jede Schüttelbewegung gleich stark reagieren. Sie erinnern sich, wir haben in der Mechanik erzwungene Schwingungen behandelt. Wir haben Resonanzphänomene behandelt und haben dabei festgestellt, dass es, je nachdem mit welcher Frequenz man versucht, eine Schwingung zu erzeugen und was die Eigenfrequenz eines Systems ist, also irgendein Pendel oder so, wenn Sie das mit verschiedenen Frequenzen versuchen, von außen anzuregen, dann kriegen Sie eine umso stärkere Antwort, je näher Sie mit Ihrer Schüttelfrequenz an der Eigenfrequenz dieses Systems sind. Und auch diese Elektronen in einem Material drin haben eben ihre Eigenfrequenzen. Wenn Sie jetzt mit der Lichtfrequenz näher an diese Eigenfrequenz rankommen, dann wird die Wechselwirkung zwischen den Atomen und ihren Elektronen und dieser Lichtwelle stärker und das Licht kommt nicht mehr so gut voran, es wird stärker abgebremst und dann haben Sie einen größeren Brechungsindex. Das ist genau das, was da passiert. Es gibt Bereiche, wenn Sie in Resonanz kommen, wo das Licht einfach gar nicht mehr durchkommt. Ja, also beispielsweise kommt sichtbares Licht ganz gut durch Glas durch, aber ultraviolettes Licht, das kommt so gut wie gar nicht durch Glas durch. Das nutzen Sie, oder auch durch Plexiglas, das nutzen Sie aus. Wenn Sie eine Brille haben, dann steht da drauf 100% UV-Schutz. Ja? Auch bei einer Sonnenbrille kommt ja sichtbares Licht noch durch, das wollen Sie, sonst können Sie auch ein Brett vor den Kopf halten. Aber das UV soll zu 100% absorbiert werden. Und das ist genau deswegen so, weil es da eben solche Resonanzbereiche gibt, des Materials für die Frequenz der einfallenden Welle, wenn diese Welle eben im UV liegt. Wenn Sie aber noch eine niedrigere Frequenz haben, Sie erinnern sich an die Resonanzgeschichten, wir hatten ja da versucht, die Frequenz zu ändern und dann wurde die Schwingung immer stärker und immer stärker. Solange wir noch nicht bei der Resonanz sind, solange ist die Wechselwirkung eben auch noch nicht so dramatisch und dann wird da auch noch nicht so viel Energie übertragen aus der Welle in das Material und dann kommt halt das Licht noch durch. Wenn Sie also jetzt eine klare Brille haben, also zur Sehschärfenkorrektur, dann kann die durchaus 100% des UV absorbieren, aber praktisch kein sichtbares Licht absorbieren. Wir hatten ja gesagt, der Wellenlängenunterschied oder Frequenzunterschied im sichtbaren Bereich, das ist locker ein Faktor 2. Wenn Sie von rotem bis zu violett gehen, dann ist es ein Faktor 2 in der Frequenz. Und das ist viel. Also für Resonanzphänomene, da geht es ja oft um ganz kleine Änderungen. Da muss man die Frequenz schon ziemlich genau treffen. Und in diesem Fall bei dem Glas ist es tatsächlich so, man muss sie nicht ganz genau treffen, es darf auch mehr sein. Also an der Stelle hört meine Erklärung jetzt so, ist sie nicht so ganz zutreffend mehr. Ja, also wenn Sie es schaffen, zur Resonanz zu kommen, dann schaffen Sie die Absorption. Es passiert aber nicht viel, wenn Sie ein bisschen drüber gehen, dann bleibt die Absorption trotzdem noch relativ stark. Erst wenn Sie die Frequenz deutlich höher machen, dann nimmt sie wieder ab. Sie nimmt aber wieder ab. Also das ist schon richtig. Ja? Also in dem Sinne ist die Erklärung nicht falsch gewesen, sie ist jetzt nur so ein bisschen sloppy an der Stelle. Wenn Sie sehr viel höhere Frequenzen nehmen, wie beispielsweise Röntgenstrahlung, dann kommen Sie natürlich wieder durch. Ja? Also sichtbares Licht geht durch, UV kommt nicht durch, Röntgenstrahlung kommt wieder durch. Es ist wirklich so, es gibt so Bereiche, in denen die Strahlung absorbiert wird, so bestimmte Frequenzbereiche. Und wenn wir uns jetzt näher an so einen Bereich ranbewegen, dann merken wir das zuerst daran, dass die Lichtgeschwindigkeit abnimmt. Das heißt, in anderen Worten, der Brechungsindex zunimmt. Und genau das passiert, wenn wir mit verschiedenfarbigem Licht auf ein brechendes Medium leuchten. Speziell dazu habe ich jetzt kein Experiment, weil man das nicht so gut sehen kann. Ich habe es deswegen hier einfach arg vergrößert aufgezeichnet, aber wir gucken uns gleich noch ein Experiment zur Dispersion an. Also wenn Sie mit weißem Licht, ich greife jetzt ein bisschen vor, weißes Licht ist einfach eine Mischung von vielen verschiedenen Frequenzen von Licht, also rote, grüne, blaue, gelbe, ja, das ist wie beim St. Martins Umzug, Lichtwellen kommen da drauf, dann werden die gebrochen und abhängig davon, was es für eine Frequenz ist, wird es unterschiedlich stark gebrochen. Ich hatte schon gesagt, UV wird absorbiert von Glas und Plexiglas. Das heißt, das, was näher dran ist am UV, wird wahrscheinlich eine stärkere Wechselwirkung mit dem Material verursachen. Näher dran am UV sind wir, wenn wir Violett oder Blau haben. Ja, und genau das passiert. Die Brechung für blaues Licht ist größer, ist stärker, und die Brechung für rotes Licht ist nicht so stark. Das können Sie im Alltag manchmal beobachten. Am ehesten, wenn Ihre Augen nicht so ganz perfekt sind und Sie ein bisschen weitsichtig sind. Da ist mir das schon aufgefallen. Wenn Sie, also ich habe ein Armaturenbrett im Auto, da sind verschiedenfarbige Beleuchtungen. Da sind rote Leuchtdioden für die ganzen Leuchtziffern, irgendwie Uhrzeit, Temperatur, weiß der Kuckuck was, ist ja bei vielen Autos so, dass die unterschiedlich farbig sind. Ja, das ist jetzt in diesem Fall ein VW, der hat einfach rote Leuchtdioden für diese Zahlen und er hat eine blaue Beleuchtung für diese Zeigerinstrumente. Also der Tacho beispielsweise, der Drehzahlmesser und so, da sind die Ziffern weiß aufgemalt, aber nachts werden die mit blauem Licht beleuchtet. Und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, irgendwas stimmt jetzt nicht. Die blauen Ziffern waren scharf und die roten waren unscharf. Und ich dachte, hä? Und das ist genau der Effekt. Wenn Sie blaues Licht haben, dann wird es stärker gebrochen. Deswegen konnte ich das problemlos scharf sehen. Und die anderen Zahlen, die konnte ich nicht so scharf sehen. Es ging schon noch, sie abzulesen, ja? Aber man hat so gemerkt, ja, irgendwie nicht so ganz scharf. Das ist halt fast ein Faktor 2 in der Wellenlänge. Das macht einen Unterschied in der Brechung, vom Auge in diesem Fall. Und deswegen kriegen Sie dann das eine scharf und das andere nicht scharf. Sie können das selber ausprobieren. Sie müssen halt nur nah genug rangehen, sodass dann irgendwann die rote Schrift unscharf wird. Also das schafft jeder, dass er so nah rangeht. Ich meine, im Zweifelsfall gehen Sie halt irgendwie auf 5 cm ran. Dann wird irgendwann wird das rote unscharf und das blaue bleibt noch länger scharf. Also wenn Sie so ein Armaturenbrett haben an Ihrem Auto, probieren Sie es mal aus. Das ist Dispersion direkt mit Ihrem eigenen Auge beobachtet. Gut, hier in diesem Glas, in dieser Glasplatte, da ist es so, dass die Brechung, die hier oben an der Oberfläche stattfindet, natürlich genau wieder umgekehrt hier unten stattfindet. Das heißt, die Richtung, in der die Lichtstrahlen da rausgehen, ist nachher wieder genau die gleiche, wie sie reingekommen sind. Na, da gilt ja das Brechungsgesetz wieder mit diesem N1 mal Sinus, N2 zu N1 ist Sinus Alpha 1 durch Sinus Alpha 2, genau in umgekehrter Richtung. Das heißt, Sie haben den gleichen Winkel hier unten, aber trotzdem kommen die Lichtstrahlen natürlich nicht an der gleichen Stelle raus, denn sie sind ja hier im Glas in einer anderen Richtung verlaufen. Abhängig davon, wie dick dieses Glas ist, haben Sie dann also trotzdem hier eine leichte seitliche Verschiebung der verschiedenen, verschiedenfarbigen Wellen, die da rauskommen. Das fällt einem nur meistens nicht auf. Einfach deshalb, weil man ganz selten so ganz, ganz scharf definierte Lichtstrahlen, noch dazu mit unterschiedlicher Farbe, auf eine Glasplatte richtet und dann dahinter guckt, was da wieder rauskommt. Wenn Sie es tatsächlich machen, wenn Sie ein ganz schmales, weißes Lichtbündel auf so eine planparallele Platte richten, dann sehen Sie hinten dran tatsächlich farbige Ränder. Ja, dann ist dieser Rand hier ist dann bläulich, dieser Rand ist rötlich und in der Mitte, da überlagert sich noch alles und sieht immer noch weiß aus. Also diese bunten Ränder, die kommen von der Dispersion in so einer Glasplatte. Kann man manchmal beobachten, wenn man irgendwie ein dickeres Glas irgendwo hat. Sie sehen meistens allerdings solche farbigen Ränder eher an gekrümmten Sachen. Und bei den gekrümmten Sachen, da ist es eher so wie bei einem Prisma. Wenn Sie ein Prisma nehmen und eben nicht eine planparallele Platte, dann wird der Effekt der Brechung in der ersten Fläche nicht ganz rückgängig gemacht, sondern es wird eher noch verstärkt. Es wird nochmal gebrochen und nochmal die Winkel unterschiedlich bei rotem und bei blauem Licht. Dann hat man eher diesen Effekt. Man kommt in der gleichen Richtung rein mit allen Farben, dann werden die hier schon im Prisma aufgefächert und dadurch, dass die zweite Grenzfläche nicht parallel ist zur ersten, also nicht so steht, sondern genau andersrum geneigt ist, wird der Effekt hier nochmal verstärkt und die Lichtstrahlen verlassen dann nicht nur an verschiedenen Punkten, sondern auch in unterschiedlichen Richtungen ihr Prisma. Wenn man jetzt weiter weggeht vom Prisma, dann laufen die immer weiter auseinander und deswegen kann man dann diese schönen bunten Farbeffekte erzielen. Wir probieren das gleich nochmal aus. Frau Kiliani kann das schöner vorführen als ich. Jetzt gucke ich mal, wenn ich die Kamera wieder einschalte. Ich bin ja lernfähig. Okay, ich habe wieder nur einen Teil der Sache gelernt. Ich hätte das Kabel auch noch einstecken müssen, damit man nicht drüber stolpert.
Ja, das. Und okay. Wenn ich am Umprobieren bin, dann...
Also es ist gar kein Problem. Wir haben ja noch ein paar Wochen vor uns. Bis Ende Juli habe ich das wahrscheinlich dann wieder voll im Griff. Genau, also ich würde jetzt erst das Prisma zeigen. Müssen wir da die Tafel hochfahren, Julie?
Können wir mal gucken, ja, vielleicht.
Was Sie da sehen... Ist ein Prisma. Ich lauf mal hin.
Sieht man das?
Ja, genau. Und dieses Prisma, das ist jetzt nicht so ein ganz normales Prisma, sondern das ist gestapelt aus vier Schichten mit jeweils unterschiedlichem Glas. Denn ich habe Ihnen ja gerade gesagt, das hängt mit Resonanzen zusammen von dem Material und der entsprechenden Frequenz des Lichtes. Und dann kann man sich vorstellen, auch diese Resonanzen liegen natürlich unterschiedlich bei unterschiedlichem Material. Und wenn wir hier vier verschiedene Glasmischungen haben, dann sorgt es dafür, dass diese Aufspaltung, diese Dispersion unterschiedlich stark ist. Sie sehen auch, dass der Brechungsindex als solcher unterschiedlich ist, denn die Ablenkung von den vier Prismen, also durch die vier Prismen, ist auch schon unterschiedlich groß. Also sowohl der Brechungsindex als auch die Variation des Brechungsindex mit der Lichtfrequenz sind beide abhängig von dem Material. Und dieses unterste Prisma, das hat also eine relativ geringe Aufspaltung der verschiedenen Farben und das oberste, das hat eine deutlich größere Aufspaltung. Jetzt weiß ich selber gar nicht, das ist wahrscheinlich irgendwie Kronglas, Flintglas dabei, aber was es noch alles ist...
Es gibt keine Unterlagen dazu.
Okay, also wir wissen es nicht. Sie könnten jetzt, wenn Sie wissen wollten, was das für ein Glas ist, dann könnten Sie genau ausmessen, wie die Auffächerung ist und dann versuchen, Literaturwerte zu finden, welches Glas genau diese Dispersion aufweist. Könnte man machen, haben wir nicht gemacht bisher. An der Stelle geht es uns jetzt nur darum, zu zeigen, dass es eben verschieden ist für die verschiedenen Gläser. Was Sie auf jeden Fall sehen, ist, dass das blaue Licht stärker abgelenkt wird. Ja? Also das gilt bei allen. Und das liegt eben daran, dass immer, wenn Sie in Richtung auf UV bei diesen Materialien gehen, dann kommen Sie immer in Richtung auf diese Resonanz. Ne, das ist immer das Gleiche. Mit UV würden wir durch alle vier Gläser nicht durchkommen. Das ist übrigens, also wenn Sie irgendwo Bilder sehen von Dispersion am Prisma, da muss immer der blaue Strahl am stärksten abgelenkt werden. Es gab mal eine Sendung mit der Maus, ich weiß nicht, ob die Folge noch gezeigt wird, da war das genau andersrum. Wah! Ich bin ja ein absoluter Maus-Fan, aber es geht nicht, dass man irgendwie die Dispersion verkehrt rum zeigt. So, gibt es da gerade Fragen noch zu dieser Dispersion? Nein. Dann machen wir ein Analogie-Experiment oder ein anderes Experiment zur Dispersion, wo Sie jetzt mal nicht sehen, was da passiert, sondern wo Sie das hoffentlich hören können.
Vorne ein bisschen Platz dran, weil sonst müssen wir jetzt so, brauchen wir uns zwei und
okay.
Ich kann das nicht alleine machen.
Ja, ja, klar. Ich hoffe, man hört es einfach. Muss ich da das Mikro irgendwie da dran halten? Oder? Also ich mache es einfach mal so, oder? Wir machen das Experiment jetzt einfach mal und Sie sagen mir, was Sie hören.
Guck mal, dass wir noch auf der Kamera sind, dass wir den nicht mehr sehen. Also, gucken, ich versuche mal schaffen. Okay, guck
mal. Ich kann vielleicht das Mikro noch ein bisschen näher ranhalten, oder? Ich muss aber gucken, dass es nicht runterfällt dabei. So, wir probieren es nochmal. Wenn wir jetzt einfach nur auf die Kiste draufklopfen, ohne die Feder dazwischen, probieren wir das mal. Warte mal, ich, das ist schwierig, ich krieg's nicht. Kannst du klopfen einfach auf die Kiste? Klingt wesentlich anders, ne? Jetzt nochmal hinten. Was ist der Unterschied? Klingt so ein bisschen spacig, ne? Können Sie beschreiben, was der Unterschied ist? Sie können genau hören, ob Frau Kiliani klopft oder ich. Ja, was ist der Unterschied? Dankeschön. Also wenn man auf die Kiste klopft, klingt es kürzer und wenn man auf die Feder klopft, klingt es länger. Ist das einfach nur ein langgezogenes Bumm? Schriller, sagen Sie, ist der Ton. Da oben ist noch ein Kommentar, ja? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Aha, es klingt später ab, also es klingt so nach. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Wenn Sie mal auf die Tonhöhen achten dabei, müssen wir es vielleicht nochmal machen? Also die Tonhöhe im zeitlichen Verlauf. Wie ist es am Anfang, wie ist es am Ende? Ja? Am Anfang relativ hoch und wird dann tiefer. Das haben alle gehört, oder? Genau. Das ist der Effekt der Dispersion. Diese Feder, die zeigt nämlich auch Dispersion. In diesem Fall ist es halt nicht die Lichtgeschwindigkeit, sondern die Schallgeschwindigkeit. Und die hohen Frequenzen sind in diesem Fall die, die schneller durchkommen. Ist jetzt genau andersrum als bei unserem Glas vorhin. Ne, da sind die hohen Frequenzen des blauen Lichts nicht so schnell durchgekommen. Hier ist es genau umgekehrt. Das hängt natürlich immer von dem System ab, das man betrachtet. Ich mache mal mein Mikro wieder hin, dann brauche ich nicht irgendwie das die ganze Zeit zu festhalten. Sie hören mich noch, hoffe ich. Aber tatsächlich, die hohen Frequenzen sind schnell durch diese Feder durchgelaufen. Deswegen war es am Anfang eher so ein Piu und dann ging es runter, also piu, piu, ja, das ist immer dieser, naja, was ist das eigentlich, Laserstrahleffekt oder so, ne? Also in irgendwelchen seltsamen Science-Fiction-Filmen wird es dann immer so verwendet. Ich habe keine Ahnung, warum ein Laser so ein Geräusch machen soll im Vakuum, also völliger Blödsinn, aber man muss als Physiker sowieso immer seine naturwissenschaftliche Bildung abschalten, wenn man an einem Film Spaß haben will, weil das kollidiert meistens so grausam, das geht gar nicht. Muss man dann einfach abschalten, sich freuen, dass da irgendwelche bunten Bildchen sind und dass die Handlung einigermaßen Spaß macht und dann hat man auch Spaß, aber die physikalischen Erklärungen lieber nicht. Gut, also in diesem Fall, die hohen Frequenzen gingen schnell durch, die niedrigen Frequenzen gingen langsamer durch, deswegen hat es aber dann auch nachher noch so lange nachgeklungen. Die sind so langsam da durchgelaufen, dass die tatsächlich eine ganze Zeit später erst an der Box angekommen sind, wo ich sie dann mit dem Mikrofon aufnehmen konnte. Also das ist Dispersion beim Schall und Sie kennen das aus dem Alltag. Wo kennen Sie das aus dem Alltag, dass irgendwie die hohen Frequenzen schneller da sind und die tiefen Frequenzen langsamer da sind? Denken Sie mal an plötzliche, ja? Feuerwehr und Auto, ja, da meinen Sie jetzt eher den Doppler-Effekt. Das ist eine andere Geschichte, da hängt es mit der Bewegung des Objektes zusammen, dass Sie die Frequenzen verändern durch die Bewegung des Schallsenders und des Schallempfängers im Zweifelsfall. Ist nicht genau das Gleiche, aber Sie kennen sehr plötzliche Geräusche, sehr laute plötzliche Geräusche im Alltag, die über größere Entfernungen sich ausbreiten. Jetzt habe ich ja fast schon alles erzählt. Ja? Der Donner, genau. Achten Sie mal drauf, wir kommen jetzt wieder in die Gewittersaison im Sommer. Da gibt es dann gelegentlich Blitz und Donner. Und achten Sie drauf, was passiert, wenn Sie näher an einem Blitz dran sind und was passiert, wenn Sie weiter weg sind von einem Blitz. Da ist es nämlich genau der gleiche Effekt. Wenn Sie nahe dran sind, dann ist es so ein richtig hohes, schrilles Geräusch, ja, dieser Knall. Und wenn Sie weiter weg sind, was weiß ich, 10 Kilometer oder so, dann kommt da eher nur noch so ein dumpfes Grollen an. Da kommt noch der zweite Effekt dann dazu. Also wenn Sie relativ nah dran sind, also wenn der so vielleicht 6 Kilometer oder so, dass es nach 2 Sekunden bei Ihnen ist, da haben Sie einen scharfen Ton am Anfang und dann grollt es noch so nach. Wenn Sie sehr weit weg sind von einem Blitz, dann kommen diese hohen Töne gar nicht mehr bis zu Ihnen. Die werden dann in der Zwischenzeit in der Atmosphäre schon komplett absorbiert. Ja, da hören Sie dann nur noch dieses dumpfe Donnergrollen. Wenn Sie ganz nah dran sind, dann können Sie es kaum unterscheiden, dann ist alles gleichzeitig. Wenn Sie so ein Stückchen weit weg sind, dann merken Sie, das ist erst die hohen Töne und dann grollt es nach. Und wenn Sie zu weit weg sind, dann kommen die hohen Töne nicht mehr bis zu Ihnen. Also das können Sie im Sommer tatsächlich selber beobachten. Das ist genau der gleiche Effekt wie mit dieser Feder. Es ist nur für uns natürlich viel einfacher, so ein Stückchen Feder hier im Hörsaal zu präsentieren als ein Gewitter. So, ich habe noch ein paar Minuten, dann machen wir das jetzt noch hier mit dem Regenbogen. Regenbogen ist ja auch so ein Phänomen, was man im Alltag öfter mal sieht und was auch sehr schön ist. Regenbogen entstehen dadurch, jetzt muss ich mal meinen Stift wiederholen, da zeige ich jetzt kein Modellexperiment dazu, weil ich finde, dass die Modellexperimente, die man dazu zeigt, das Phänomen Regenbogen tatsächlich nur unzureichend beschreiben. Das Problem ist, man zeigt da immer nur irgendwie ein Objekt, wo das Licht umgelenkt wird. Und der Witz bei einem Regenbogen ist aber tatsächlich, dass da ganz, ganz viele Objekte, diese Regentropfen sind und dass von jedem Regentropfen im Zweifelsfall Licht zu Ihnen kommen kann, aber Licht unterschiedlicher Farbe. Das habe ich hier versucht anzudeuten. Wenn da verschiedenfarbiges Licht von der Sonne kommt, dann wird es an so einem Regentropfen, sehr idealisiert übrigens, ja, also Regentropfen sehen einfach nicht rund aus, aber okay, also es ist immer noch so ähnlich. Da wird es gebrochen, total reflektiert, übrigens auch hier wieder Totalreflexion, ja, dann wieder gebrochen und tritt dann unter unterschiedlichen Winkeln hier wieder aus. Und wenn sich der Tropfen gerade an dieser Position beispielsweise befindet, dann trifft eben das rote Licht hier unten das Auge des Beobachters. Wenn wir einen anderen Tropfen nehmen würden, also beispielsweise einen, der irgendwo hier liegt, etwas weiter unten, dann würde gerade das blaue Licht das Auge des Beobachters treffen. Und das führt dazu, dass bei einem Regenbogen tatsächlich oben, also außen, das rote Licht ist und dann kommt irgendwie orange, gelb, grün, blau, violett. Ja? Achten Sie mal drauf. Das ist immer so, dass beim Regenbogen außen das rote ist und das liegt eben daran, dass diese dieser Winkel hier, der Ablenkwinkel des roten Lichtes insgesamt geringer ist. Deswegen kriegen wir das Licht von den weiter oben befindlichen Tropfen, kriegen wir das rote Licht, und von den weiter unten befindlichen Tropfen kriegen wir das blaue Licht. Jetzt gibt es auch noch eine zweite Möglichkeit. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich das hier? Nee, habe ich hier jetzt nicht, kommt aber gleich. Das ist zum Beispiel hier so ein Bild, was ich da mal aufgenommen hatte. Sie sehen hier außen rot. Man kann ja noch ein bisschen weiter reinzoomen. Ja? Da außen rot, dann orange, gelb, grün, und hier geht es bis zum Violett. Und nachdem das natürlich nicht nur in einer Richtung funktioniert, sondern es geht ja immer nur um Winkel. Ja? Es geht um Winkel, um die das Sonnenlicht abgelenkt wird. Das heißt, es ist eigentlich egal, ob der Tropfen weiter oben oder weiter links oder weiter rechts ist. Hauptsache weiter außen. Deswegen ist so ein Regenbogen immer irgendwie kreisförmig, also ein Ausschnitt eines Kreises. Dass wir nicht den ganzen Kreis sehen können, liegt einfach daran, dass wir auf dem Boden stehen, ja? Und dass das Licht einfach nicht von unten mehr zu uns kommen kann. Wenn Sie sich in einem Flugzeug beispielsweise befinden, dann können Sie das selbstverständlich machen, und dann kriegt man eben solche schönen kreisrunden Regenbogen. Sie können das ausprobieren, wenn Sie im Sommer mit dem Gartenschlauch irgendwie schönen feinen Sprühnebel verteilen. Die Sonne hinter sich und vor sich diesen Sprühnebel, dann sehen Sie auch einen kreisförmigen Regenbogen. Probieren Sie es mal aus, dann können Sie nachher auch noch durchlaufen durch den Sprühnebel, dann haben Sie sich schön abgekühlt und haben ein bisschen Physik gemacht und Spaß gehabt. Optimal. Also eigentlich haben Sie ja beim Physikmachen sowieso Spaß. Ja? Ganz falsch gesagt. So. Gut. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ein zweiter Regenbogen auftaucht. Ah, da ist eine Frage, Entschuldigung.
Woher kommt es, dass man zwei Regenbogen?
Kommt. Die Frage ist gerade, so, haben wir eine akustische Störquelle ausgeschaltet. Woher kommt es, dass da zwei Regenbögen sind? Regenbögen, weiß nicht. Bin kein Germanist. Also wenn wir uns angucken, was in diesem Tropfen passieren kann, dann gibt es die Möglichkeit, dass es so, wie ich es gerade beschrieben habe, einmal gebrochen, total reflektiert und wieder gebrochen wird. Oder es gibt die Möglichkeit, dass es einmal gebrochen, zweimal total reflektiert und wieder gebrochen wird. Also da geht es genau in der umgekehrten Richtung dann auch noch durch den Tropfen durch. Na, hier so erstmal nach oben und dann wieder nach unten. Und dabei entstehen tatsächlich insgesamt größere Ablenkwinkel. Diese größeren, also das ist hier sehr übertrieben gezeichnet. Die Winkel sind nicht so dramatisch unterschiedlich, wie jetzt in diesem Bild gezeichnet. Aber einfach um es irgendwie ein bisschen anschaulicher zu machen, ist es hier so übertrieben. Also hier unten sind diese Tropfen, bei denen nur eine Totalreflexion stattfindet, und weiter außen, oben, links, rechts, wie auch immer, sind die Tropfen, in denen zweimal Totalreflexion stattfindet. Und deswegen gibt es einfach nochmal einen kompletten Regenbogen, aber mit umgekehrter Farbreihenfolge, denn wenn Sie sich das hier angucken, dann kommt das Licht, das rot ist, von den Tropfen zu Ihnen, die irgendwie weiter unten sind. Und wenn Sie sich den ganzen Tropfen nach oben versetzt vorstellen, dann würde das blaue Licht in Ihr Auge treffen. Ja, also ich finde es hier ehrlich gesagt nicht optimal gezeichnet. Ich hätte das Ding nicht nach vorne verlegt, sondern irgendwie nach oben. Aber Sie sehen, dass die Winkel unterschiedlich sind. Und wenn Sie diesen Tropfen nach oben verschieben würden, dann würde das blaue Licht hierher treffen. Na, also die Farbreihenfolge ist bei diesem sogenannten Nebenregenbogen dann also umgedreht. Und also bei dem hier habe ich da leider nichts mehr davon drauf gekriegt. Aber bei diesen hier, da sehen Sie das, beim Nebenregenbogen ist das Rote innen und das Blaue außen. Und nachdem wir jetzt irgendwie schon 9:45 haben, machen wir an der Stelle einfach Schluss. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns morgen.